Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ganz, ganz herzlich willkommen zu Vollbild.
Wollen wir ein bisschen spielen? Ja? Na dann los. Rein mit euch.
Sam Riley als einsamer Tennislehrer in einem All-Inclusive-Hotel auf Fuerteventura. Das ist das Setting von Jan-Ole Gersters neuem Film Islands. Was Jan-Ole Gerster an Aussteigern, Einsamkeit und in die Jahre gekommenen Ferienanlagen interessiert, darum geht es gleich. Wir schauen auch auf die Karrieren von zwei Schauspielern, denen etwas verschiedenen Alters, nämlich Helena Zengel, 16, und Woody Harrelson, 63. Beide sind jetzt in neuen Filmen zu sehen. Und wir werfen auch einen Blick ins Multiversum, einer neuen Serie, die die Frage stellt, was wäre, wenn? Parallel Me heißt sie. Gleich seinen Abschlussfilm Oh Boy hat Jan-Ole Gerster berühmt gemacht. Oh Boy mit Tom Schilling als jungen Drifter an einem Tag in Berlin. Danach kam 7 Jahre später Lara mit Corinna Harfouch als einsamer Mutter, die verlorenen Träumen nachhängt. Und nun kommt nach der Premiere bei der Berlinale Jan-Ole Gersters dritter Film in die Kinos, und zwar Islands. Sam Riley spielt darin Tom, einen Tennistrainer in einem Hotel auf Fuerteventura, der Woche für Woche mit Touristen Bälle übers Netz schlägt. Irgendwann taucht die Geheimnisvolle an mit ihrem Mann und ihrem 7-jährigen Sohn auf. Auch der möchte Tennis lernen.
Okay, stell dich auf die T-Linie. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, oh, das war knapp. In dir steckt ein Profi, Anton, das sehe ich.
Ja, die Familie und Tom kommen sich näher. Am nächsten Tag dann ist der Vater Dave verschwunden und Islands wandelt sich zu einem Thriller. Ich konnte mich mit Jan-Ole Gerster treffen und mich mit ihm unterhalten. Ja, Jan-Ole Gerster, mich würde interessieren, ist Urlaub machen für Sie, vielleicht sogar Urlaub auf den Kanaren, nach dem Film anders geworden?
Es ist erstmal so, dass man, glaube ich, wenn man da zum ersten Mal ist, nicht so recht weiß, warum man da jetzt gelandet ist. Es ist oft nicht Liebe auf den ersten Blick, aber wenn man die Insel erkundet und jenseits der Touristenorte dann eben die Magie der Insel entdeckt, dann kann man sich schon dort in die Insel verlieben.
Also nicht lieber auf den ersten Blick wegen der Touristen und wegen auch der Kargheit der Landschaft?
Ja, es wächst kaum was. Ich bin auch beim ersten Mal überrascht gewesen. Ich glaube, ich hatte ein ganz anderes Bild. Ich dachte, spanische Inseln irgendwie im Atlantik. Ich meine, Mallorca ist zwar im Mittelmeer und trotzdem hatte ich irgendwie so eine spanische Insel vor Augen mit Altstädten und Palmen, aber habe dann so nach und nach so einen Blick für die Schönheit dort entdeckt, auch in dieser Kargheit und in den rauen Landstrichen und fand das aus filmischer Sicht interessant, das auch im Kontrast dieser Massentourismusarchitektur zu denken. Und da war es eigentlich schon um mich geschehen. Also die Berufskrankheit hat dann gegriffen und ich habe dann irgendwie immer schon mit so einem filmischen Blick auf die Insel geguckt.
Ich hatte meine Eingangsfrage auch deswegen gestellt, weil der Film natürlich nochmal eine andere Perspektive auf so eine Urlaubsinsel wirft. Denn im Zentrum steht ja ein Tenniscoach, der quasi ein Aussteiger ist. Dann kommen Gäste, die eigentlich auch ins Paradies wollen, aber auch irgendwie von ihrem Alltag eingeholt werden. Und das ist ja irgendwie so eine Konfrontation oder eine erzählerische Untersuchung dieser Idee. Ja, was ist das eigentlich? Eskapismus, so die Idee von einem Paradies.
Ja, ich habe da auch keine richtige Antwort drauf, ob man überhaupt jemals so seinem Alltag oder sich selbst oder den Sorgen entkommen kann. Viele Leute probieren das ja, die Aussteiger auf diesen Inseln sind ja Menschen, die genau den Anspruch hatten, dort zu leben, wo andere Urlaub machen, glaube ich, mit der Absicht und dem Ziel, irgendwie diesem ganzen Wahnsinn, der uns jeden Tag umgibt, auch zu entkommen. Mich interessieren aber dann auch die Figuren, bei denen das nicht so gut klappt. Es gibt eben auch viele Leute, die dann konfrontiert werden mit dieser Monotonie des Alltags und den Problemen, die damit einhergehen. Und dass der Film irgendwie Eskapismus zum Thema hat oder Alltagsflucht, Realitätsflucht, Flucht vor sich selber, hat sich, glaube ich, irgendwie in das Projekt reingeschlichen, weil es mein Lockdown-Projekt war. Also mein vorheriger Film Lara war gerade noch glücklicherweise im Kino ausgewertet worden. Und weil die Idee da schon seit vielen Jahren in mir schlummerte, habe ich gedacht, das ist jetzt der Ort, an den ich mich zumindest gedanklich begeben möchte. Also somit auch dem Lockdown entfliehen wollte und das hat dann alles auf wundersame Art und Weise ineinander gegriffen, auch thematisch. Dass es ein Film wurde über einen Eskapisten, der aber wieder nicht seinen Problemen entkommen kann, sich in Alkohol und Party und flüchtige Affären flüchtet. Eine Familie, die ihrem Alltagstrott und ihrer problematischen Ehe entkommen will. Und fand es dann irgendwie reizvoll, diese Welten aufeinanderprallen zu lassen. Und so, dass alle für einen kurzen Augenblick oder für die Dauer einiger Tage doch es schaffen, ein anderes Leben kennenzulernen und Urlaub vom Leben zu machen.
Weil Sie Lara erwähnten, meiner Meinung nach ist sowohl Tom als auch Lara, die Hauptfigur aus ihrem letzten Film, sowie auch Nico aus Oh Boy, sind alles irgendwie Menschen, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Was zieht sie zu diesen einsamen Figuren?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich gehe dem immer nur nach. Also es ist nicht so, dass ich bewusst sage, ich will Filme über einsame Figuren machen. Das funktioniert ja auch so nicht. Irgendwie kommen die Geschichten zu mir und es sind immer Figuren, die was Verlorenes haben, die mit irgendwas hadern, was mit ihrem Leben zu tun hat und der Welt, die sie umgibt, mit Lebensentscheidungen. Und mit Zweifeln an den Entscheidungen, die sie getroffen haben oder eben nicht getroffen haben oder vermieden haben zu treffen. Also bei Lara ging es ja um eine Frau, die eigentlich einen ganz anderen Lebenstraum hatte und dann einen anderen Weg eingeschlagen ist. Nico ist eine Figur, die sich noch den großen Fragen verweigert und den großen Entscheidungen und in so einem Zwischenzustand verharrt. Und Tom, die Figur aus Islands, ist eine Figur, die gefangen ist in so einem Alltag, in so einem Alltagsloop, dem sie nicht entkommen kann. Und alle Figuren befinden sich in Zuständen, in denen sie eigentlich nicht bleiben können. Und es geht immer um die Frage, erkennen sie ihre Situation und was machen sie mit dieser Erkenntnis?
Und warum ist die Figur jetzt ein Tenniscoach? Was hat sie daran gereizt?
Das ist tatsächlich durch die Realität inspiriert. Auf meiner ersten Reise nach Fuerteventura war ich in so einer Ferienanlage und da gab es einen kleinen Balkon in meinem Apartment und da hatte ich Blick auf einen Tennisplatz, der schon relativ runtergekommen war. Der Zaun war rostig, das Netz hing durch und die Sonne hatte schon fast jegliche Farbe aus dem Belag gezogen. Und da stand ein braungebrannter, nicht mehr ganz so junger Tenniscoach mit Sonnenbrille, der Tag ein, Tag aus Bälle über dieses Netz gespielt hat. Und es war ein, zwei Tage lang faszinierend. Und dann hat es sich mehr und mehr angefühlt wie so eine Dauerschleife, aus der er nicht so richtig rauskam. Und die immer gleichen Kommentare, die er den Klienten gegeben hat, wurden dann auch wie so eine Soundinstallation, die irgendwas von der Monotonie seines Lebens erzählt hat. Und das hat mich einfach interessiert. Also das, was Sam Riley auch am Anfang des Films zeigt, dass er diesen Klienten sagt, watch the ball, sidestep, good, very nice, watch the ball. Das habe ich so zwei Wochen lang jeden Tag auf meinem Balkon gehört und da habe ich gedacht, das ist eine Figur, die interessiert mich.
Sam Riley spielt die Figur Tom. Warum war Sam Riley für Sie der perfekte Schauspieler für die Rolle?
Ja, wenn man über so eine Rolle nachdenkt, dann würde man vielleicht in erster Instanz denken, glaube ich dem so die Tenniskarriere, glaube ich, dass der seit 20 Jahren auf dem Tennisplatz steht. Aber andere Sachen wurden dann doch immer zwingender, weil diese Figur musste wirklich von jemandem gespielt werden, der diese Brüche und diese Einsamkeit dieser Figur versteht und darstellen kann. Und ich bin natürlich Fan von Sam Riley seit der ersten Stunde, seit ich Control gesehen habe. Und ich wusste, dass er in Berlin lebt und war eh so halb besessen von der Idee, ihn irgendwann mal zu treffen und was mit ihm zu machen. Und da schien mir die Gelegenheit günstig. Und wir haben uns getroffen und uns über die Figur unterhalten, was uns mit der Figur verbindet. Und da ging es viel um verpasste Chancen oder Entscheidungen und männliche Destruktivität und so. Und mir war dann schon nach dem ersten Treffen mit ihm klar, dass er so viel in diese Figur reingeben kann. Da war die Entscheidung für mich eigentlich gefallen. Also diese Figur in den falschen Händen hätte auch schnell in so ein Klischee abdriften können. Aber dank Sam hat sie dann die Tiefe bekommen, die ich mir immer für die Figur auch gewünscht habe.
Nun lebt er da auf der Insel, ist einsam, ungebunden, trifft eben auf eine andere Familie, die einen Sohn hat, der Tennis spielen lernen soll. Auch die beiden Eltern kommen dann mit ins Spiel und Dave, der Vater, der projiziert so ein bisschen alle Freiheitssehnsüchte, die er hat, auf Tom. Also die beiden Figuren haben so ihre gegenseitigen Projektionen. Und dazu kommt dann noch die Mutter, die auch ihre eigene Geschichte hat. Inwieweit hat sie an dieser Dreierkonstellation, haben sie daran auch so bestimmte Geschlechterrollen und Geschlechterbilder interessiert?
Ja, das ist mir dann auch im Schreibprozess deutlicher geworden, dass es auch ein Film ist, der über Männerrollen so ein bisschen reflektiert, insofern als dass unsere Hauptfigur jemand ist, der immer noch glaubt, leben zu können, wie er es vielleicht so vor 20 Jahren getan hat, irgendwie so als alternder Playboy auf der Insel, und auf dem gegenüber steht ein Familienvater, der sich manchmal in diese Zeit der Verantwortungslosigkeit zurücksehnt. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Film, der das beschreibt, was man immer das haben möchte, was man gerade nicht haben kann, ne? Weil eine Entscheidung für ein gewisses Leben ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas anderes. Also Kinder haben ist natürlich eine irreversible Lebensentscheidung, und die kommt mit Verantwortung und die kommt auch mit gewissen Einschränkungen. Dafür kriegt man aber ganz viele tolle andere Sachen, und ich glaube, diese beiden Männer sind irgendwo gefangen in einem Leben, was ihnen zunehmend Probleme bereitet, und für die Dauer dieses Urlaubs brechen beide aus diesem Leben für eine Weile aus. Also Tom erfährt es, was es bedeutet, Vater zu sein, väterliche Gefühle zu haben, Verantwortung zu übernehmen für eine Familie, und Dave fühlt sich nochmal so, wie er sich vielleicht vor 10, 15 Jahren gefühlt hat, und lebt das Leben von Tom für ein paar Tage, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Aber ja, es ist eine Reflexion, glaube ich, über zwei verschiedene Männerbilder, die der Film auch porträtiert.
Dazu kommt ja dann fast noch so eine Whodunit-Geschichte. Also inwieweit hat Ihnen dieses Spielen, da wollen wir jetzt auch nicht zu viel verraten, aber das Spielen mit so Genre-Elementen Spaß gemacht, gerade auch in Bezug auf diese Erkundung von Beziehungen von Menschen untereinander?
Also gedacht war das eigentlich erstmal nicht als Genrefilm. Ich dachte, es ist vielleicht ein Drama über jemanden, der dort gestrandet ist und nicht weiter weiß. Und in der Überlegung, was es dann für eine Geschichte sein könnte, kam ich dann auf die Idee, ihm eigentlich den größtmöglichen Kontrast entgegenzusetzen. Es ist jemand, der ohne Verantwortung in den Tag hineinlebt, sich auch ein Stück weit gehen lässt, emotional und sozial vielleicht auch ein bisschen verwahrlost und einsam ist. Und jetzt kommt eine Familie, und der Film erzählt die Möglichkeit, dass er auch irgendwie in dieser Familie eine größere Rolle spielt, als es ihm eigentlich bewusst ist. Und als diese Idee kam, kamen mit der Idee auch gewisse Genre-Elemente. Plötzlich ging es darum, dass der Mann verschwindet, dass man nicht genau weiß, was diese Frau eigentlich wirklich für ein Spiel spielt. Es kam ein Ermittler, wir hatten diesen heruntergekommenen Tennistrainer, und auf einmal lag so ein bisschen so eine Atmosphäre von Film Noir in der Luft beim Drehbuchschreiben, über die ich mich sehr gefreut habe, weil ich bin ein großer Film Noir-Fan und liebe auch alle Filme, die den Noir so in die Gegenwart holen, oder viele davon. Und fand das dann interessant, mit diesen Elementen zu spielen und mich auch mit diesen Konventionen des Genres auseinanderzusetzen. Also allen voran natürlich die Frage, was ist eine femme fatale? Ist es eine Frau, die ein doppeltes Spiel spielt, die Männer manipuliert, die eine kriminelle Energie hat? Und femme fatale ist ja vielleicht auch ein Begriff, den eher Männer geprägt haben, und ein Label oder eine Beschreibung, der eine männliche Sicht auf Frauen zugrunde liegt. Vielleicht erzählt dieser Begriff auch von dem Unvermögen, einfach weibliche Emotionen und Verhaltensweisen wirklich durchdringen und verstehen zu können. Und weil man das nicht kann, wird da schnell so eine kriminelle Unterstellung draus, die meiner Sicht auf die Figur Anne nie entsprach. Aber ich fand es interessant, dass alle anderen das für möglich halten. Und so, für mich ist Anne eine Frau, die sehr erwachsen agiert, natürlich auch auf eine Art und Weise irrationale Momente hat. Aber irgendwas ist auch an ihr sehr erwachsen und aufgeräumt. Also wenn die Männer sich auf eine Art gehen lassen, ist sie diejenige, die die Dinge trotzdem auf eine Art zusammenhält und auch guckt, dass die Dinge nicht gänzlich eskalieren, emotional.
Weil wir gerade von filmischen Referenzen sprachen, Sie haben vor kurzem auch bei den sozialen Medien über die dritte Staffel von White Lotus geschrieben. Inwieweit haben Sie sich diese dritte Staffel angeguckt, weil Sie Fan von White Lotus sind, aber auch geguckt, um zu sehen, was die Kollegen und Kolleginnen in einem ähnlichen Setting machen, nämlich dem Szenario Urlaub für die einen, Arbeit für die anderen?
Ja, mein Problem ist ja immer, dass ich ein bisschen zu langsam bin und zu spät dran bin, weil meine ursprüngliche Idee ist sicherlich tatsächlich schon ein bisschen älter als meine erste Wahrnehmung dieser Serie. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Mike White, aber ich habe ja gerade gesagt, ich habe im Lockdown angefangen zu schreiben, und ich glaube, White Lotus ist auch deshalb nur entstanden, weil im Lockdown so eine Hotelanlage zur Verfügung stand. Das heißt, irgendwie gibt es natürlich eine kleine Parallele auch und dann irgendwie auch wieder nicht. Es geht um Leute, die eine Erkenntnis machen in einer Urlaubswelt. Aber das ist, glaube ich, die einzige Parallele. Also ich gucke das gerne. Ich bin Fan der Show, aber eine Inspiration für mich war es jetzt nicht.
Gut, ich habe es nur irgendwie interessiert wahrgenommen. Kommen wir wieder auf Islands zurück. Der Film ist jetzt 4-mal für den Deutschen Filmpreis nominiert. Sie sind mit jedem Film zu Gast beim Deutschen Filmpreis. Für Oh Boy gab es gleich 6 Lolas. Der Filmpreis steht an. Wie fühlt sich das an? Ist das so eine Art Klassentreffen, Familientreffen für Sie?
Naja, der Filmpreis für Oh Boy liegt ja einige Jahre zurück und unsere Nominierung für den besten Film bei Lara war auch in der Lockdown-Zeit. Das heißt, es war alles virtuell und es wurde viel gezoomt und ich glaube auch die Preisverleihung war am Ende eine Zoom-Konferenz. Also es war nicht so, dass man sich da so begegnet ist. Aber ich weiß nicht, ich mag, dass es den Deutschen Filmpreis und die Deutsche Filmakademie gibt. Das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Anerkennung für die Arbeit, weil sie von Kollegen kommt und es bedeutet mir schon was. Also ich finde natürlich, wie alle anderen auch, immer die Frage problematisch, was ist eigentlich ein bester Film und was macht einen besten Film aus, weil sie sind ja auch alle unterschiedlich und sollen auch unterschiedlich sein und trotzdem macht man das ja alles mit, weil es auch irgendwie aufregend und spannend ist und deswegen freue ich mich, dass wir in der kurzen Zeit, die der Film ja jetzt auch erst draußen ist, die Aufmerksamkeit bekommen haben und auch gleich die Anerkennung der Kollegen durch die Nominierung.
Nächsten Freitag wissen wir, ob Jan-Ole Gerster eine Lola bekommt. Islands ist auf jeden Fall in 4 Kategorien nominiert, darunter auch als bester Film. Und vorher am Donnerstag kommt Islands noch ins Kino. Helena Zengel war gerade mal 10, als sie die schwer erziehbare Benny in Nora Finkscheids Systemsprenger gespielt hat und damit zum Star wurde. Großes Rampenlicht gab es bei der Berlinale 2019 und den Deutschen Filmpreis als beste Schauspielerin. Danach haben sich für Helena Zengel die Türen für eine internationale Karriere weit geöffnet. Sie hat mit Tom Hanks gedreht und wurde für einen Golden Globe nominiert. Seit Donnerstag spielt die mittlerweile 16-Jährige an der Seite von Willem Dafoe in Die Legende von Ochi und in 3 Wochen ist sie in Transamazonia zu sehen. Anna Wollner hat Helena Zengel in Berlin getroffen.
Im Grunde genommen on the way to the Oscar.
Rotzfrech und selbstbewusst. Helena Zengel weiß genau, was sie will. Mit einem absolut sicheren Auftreten im Interview redet sie frei von der Leber weg, erinnert in ihrer Mimik, ihrer Gestik und auch ihrem Spiel ein bisschen an die junge Jennifer Lawrence. Resolut, selbstsicher, kumpelhaft. Warum nicht auch einfach mal nach den Sternen greifen?
Ich würde sehr, sehr gerne einen Oscar irgendwann erringen, ja. Ich glaube, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, es ist gar nicht... Wahrscheinlich, wenn man dann einen Oscar hat, denkt man so und jetzt. Von daher, ich will einfach viele tolle Filme machen, viel erleben, Leute kennenlernen und ich freue mich natürlich über Anerkennung und Auszeichnung. Aber ich finde es einfach extrem spannend, Hollywood zu erleben, Europa zu erleben, Asien zu erleben, überall zu drehen, weil du halt immer neue Dinge lernst und ich finde, jeder Film verändert dich und bleibt für immer Teil deines Lebens und bringt dir ganz viel bei, so, ja.
Sie spricht, als sei sie schon Jahrzehnte dabei. Angefangen hat sie tatsächlich in jungen Jahren, nach ersten kleinen Fernsehrollen die erste Hauptrolle in Mascha Schelinskis Die Tochter. Dann Nora Finkscheids Systemsprenger mit einer unglaublichen Energie und Wucht. Dann der Western Neues aus der Welt an der Seite von Tom Hanks. Für Die Legende von Ochi stand sie nun mit Willem Dafoe vor der Kamera in einer magischen Jugendgeschichte um die Freundschaft zwischen einem Mädchen und einem Fabelwesen, dem Ochi. Berührungsängste kennt sie keine.
Ich glaube, ich werde sehr ernst genommen. Gerade auch, weil ich eben zum Beispiel schon mit Tom gedreht habe und anderen tollen Schauspielern und das Privileg sozusagen hatte, so früh das schon zu machen. Und es ist auch so, dass die meisten mich deutlich älter schätzen. Also, wenn ich geschminkt bin, klar auch, aber vor allem oft durch Gespräche. Und ich glaube, dass die, vor allem die Amerikaner, die feiern ja ihre Fans, ja. Und dass sie mich eher so sehr bewundern. Aber vom Akzent her zum Beispiel hört man es jetzt nicht.
Einen Akzent hat sie nicht, wenn sie Englisch spricht. Zu Hause ist sie zweisprachig Deutsch-Englisch aufgewachsen. Letztes Jahr hat sie die Schule abgeschlossen, ohne Abitur, mit mittlerer Reife. Lange hat sie überlegt, doch weiterzumachen, aber Drehen und Abi parallel, das hat sie für sich ausgeschlossen. Sie könne das Abi ja immer noch auf dem zweiten Bildungsweg nachholen, sagt sie. Jetzt genießt sie erstmal die neu gewonnene Freiheit, auch außerhalb der Sommerferien drehen zu können.
Weil es ist natürlich viel einfacher, mit jemandem zu drehen, der nicht an einen Ort die ganze Zeit gebunden ist im Sinne von Schule und der auch keine Drehbegenehmigung braucht, weil das ist in Deutschland also möglich, wenn man gute Noten hat und so, aber es ist schon jedes Mal ein Weg über Ämter und so, was natürlich gut ist, weil klar, es soll, muss abgestimmt sein, dass es Sinn macht fürs Kind, aber es ist natürlich deutlich schwerer für mich dann Filme zu drehen, auch zeitlich gesehen, als wenn ich frei bin, in Anführungsstrichen.
Frei ist sie. Die Legende von Ochi wurde in den Karpaten und in Bukarest gedreht. Transamazonia im brasilianischen Regenwald. Transamazonia basiert lose auf dem Leben von Juliane Köpke, die als junges Mädchen als einzige einen Flugzeugabsturz im Amazonasgebiet überlebte und bei den Einheimischen als Wunderheilerin galt. Ein Film, der vor allem durch seine mystischen Bilder fasziniert. Mehrere Wochen haben Zengel und das Filmteam gemeinsam mit den Bewohnern eines Dorfes im Urwald am Amazonas verbracht. Frei sein, Freiheit. Ein Gefühl, das sie sonst vor allem vor der Kamera hat.
Weil ich etwas verkörpern kann, was die ganze Zeit in meinem Kopf ist. Also ich bin sehr so poetisch, ein bisschen nachdenklich, was irgendwie alle Künstler sind. Und ich habe, glaube ich, viel Empathie für Menschen und ich verkörper unheimlich gerne andere Charaktere, weil ich Menschen super interessant finde und immer gern verstehen möchte, wie jemand tickt und warum jemand gewisse Dinge macht oder sagt oder wie deren Vergangenheit sie geprägt hat. Und ich verkörper das unheimlich gerne. Also es ist eine Freiheit für mich.
Gerade war sie in New York, hat Bilder auf Instagram geteilt. Von Hochhäusern, Fast Food, einem Musical-Besuch, im Museum, im Central Park spazierend, mit Tom Hanks zum Abendessen verabredet. Selfies vor dem Spiegel. Was man ebenso macht, wenn man als fast 17-jährige deutsche Schauspielerin von einem Oscar träumt und ihn irgendwann vielleicht bekommen wird.
Anna Wollner über die Schauspielerin Helena Zengel, die in diesen Wochen in zwei Filmen zu sehen ist, derzeit in Die Legende von Ochi und dann in drei Wochen in Transamazonia. Nach den Nachrichten gehen wir der Frage nach, was aus einem Menschen geworden wäre, wenn die Lebenswege anders verlaufen wären. Wenn das Leben doch wäre wie bei einer Dating-App, man swipet sich durchs Leben, wenn es einem nicht gefällt, swipet man sich einfach in eine andere Variante davon hinein. Dieser Idee geht eine neue Serie nach, Parallel Me. Mehr dazu gleich. Was wäre, wenn? Wenn man aus dem aktuellen Leben ausbrechen und in andere mögliche Varianten davon eintauchen könnte. Diese Idee spielt eine neue Dramedy-Serie durch, die jetzt beim Streamingdienst Paramount Plus zu sehen ist. Parallel Me heißt sie. Im Zentrum steht Toni, eine junge, erfolgreiche Change-Managerin, die ständig auf Reisen ist, in Dubai eine falsche Präsentation hält, dann noch einen schlechten Witz macht und vom Chef gekündigt wird. Ihre beste und eigentlich einzige Freundin Bea will nichts mehr mit ihr zu tun haben und ihr ehemaliges Kinderzimmer im Elternhaus ist jetzt eine Sauna. Es ist der Tiefpunkt für Toni und in dieser Situation erscheint ihr dann die Viertelgöttin Ariadne mit einem magischen Schal. Wenn sie am Faden zieht, kann sie sich in alternative Leben beamen. Und das macht Toni in den 8 Folgen der Serie. Mehr erzählen uns jetzt zwei Gäste, die hier im Studio sind, die Showrunnerin und Head-Autorin Jana Burbach und die Hauptdarstellerin Malaya Stern-Takeda. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Hi.
Ja, Jana Burbach, Filme, die Zeitschleifen erkunden, die sind beliebt. Was hat dich daran interessiert?
Ja, also tatsächlich war der Ausgangspunkt für die Serie der Wunsch, etwas darüber zu erzählen, wie es ist, wenn man sich immer wieder selbst neu erfinden muss. Also bei mir hat es tatsächlich persönlich den Ursprung, dass ich in meiner Kindheit und Jugend öfters umgezogen bin und immer wieder so diese Länder- und Städtewechsel hatte. Und darüber wollte ich eigentlich ursprünglich was erzählen. Und dann kam mir irgendwann die Idee, es so ein bisschen übernatürlich zu überhöhen, das Ganze, und zu sagen, tatsächlich muss die Figur nicht nur umziehen, sondern sie wird einfach in völlig neue Leben geworfen und muss damit irgendwie klarkommen.
Malaya, was wäre, wenn mein Leben anders verlaufen wäre, wenn man das durchspielen kann? Wie sehr hat dich diese Idee gereizt?
Es ist so eine große Frage und ich glaube, diese Frage stellen wir uns alle ab und zu. Was wäre passiert, wenn ich nicht Schauspiel studiert hätte? Was wäre passiert, wenn ich in Japan aufgewachsen wäre? Ich frage mich diese Dinge andauernd und ich finde es total toll, dass wir einer Frau zugucken können, die genau diese Frage sich stellt oder gestellt bekommt und ihr bei dieser Suche nach sich und wer bin ich, ja, in diesen ganzen Möglichkeiten, dass man das irgendwie sehen kann und zugucken kann.
Toni führt ja in der Serie dann eben diese parallelen Leben, so ungefähr grob pro Episode wird ein Leben durchgespielt oder eine Möglichkeit. Mal ist sie Popstar in Bangkok, mal Anwältin, mal ja quasi Drogendealerin. Ihr lacht. Nee.
Nee, nicht doch. Quasi. Also,
ja, ich habe überlegt, quasi, weil die Drogen unter ihrem Bett liegen und wie viel davon ist sie dann Drogendealerin oder nur die Freundin des Drogendealers?
Ja, stimmt, das weiß man ja gar nicht so genau, aber er sagt ja auch immer, es ist die gemeinsame Scheiße.
Also sie ist Drogendealerin ja. In einer Episode. Jana, wie hast du denn die verschiedenen Möglichkeiten dieses Lebens, dieser verschiedenen Karrieren sozusagen entwickelt?
Uff, das war tatsächlich ein langer Prozess, weil theoretisch so vieles denkbar war. Also wir hatten auch so eine Phase im Writers Room, wo jeder einfach noch mehr Fantasien hatte und noch mehr und dann auch die Produktion und der Sender und könnten wir nicht noch ein Leben haben, wo sie das macht und das macht. Und das war gar nicht so leicht, sich dann zu entscheiden, was für die Geschichte tatsächlich irgendwie zwingend ist. Und mein Kompass war immer Tonis eigene Vergangenheit. Ja, und ihre Psychologie auch tatsächlich. Also einerseits die Frage, wo in ihrer Vergangenheit gab es denn wirklich wichtige Weggabelungen, wo sozusagen ein großes What-if, ne? Also zum Beispiel, dass sie ihrer Jugendliebe bei einem Heiratsantrag halt Nein gesagt hat, was sie bereut, ne? Das ist sozusagen eine von diesen Abgabelungen. Das haben wir irgendwie sehr sorgfältig gebaut in ihrer Biografie. Und dann haben wir uns auch immer gefragt, was muss sie denn erleben eigentlich, um mehr zu sich zu finden, also um diese psychologische Reise dann auch zu machen, die sich über die Staffel erstreckt. Und diese beiden so, okay, was sind die Abzweigungen und was muss sie denn eigentlich erleben? Daran haben wir versucht, uns zu orientieren, aber es gab auch sehr viele, ja, wilde Ideen, die wir dann irgendwann wieder verworfen haben.
Eine Kontinuität scheint mir auch das Verhältnis zu den Eltern, besonders zur Mutter, die ja doch sehr dominant ist und so fast ein bisschen übergriffig, oder? Also vielleicht die Frage an beide, was ist das für ein Verhältnis zwischen Toni und der Mutter?
Oh. Also erstens, ne, wir hatten ja das große Glück, dass Caroline Peters diese Mutter gespielt hat und sich so viele Gedanken auch dazu gemacht hat, wie anders sie wirklich sein kann in jedem Leben und haucht so eine Unterschiedlichkeit rein. Das macht so viel Spaß, einfach mit ihr spielen zu dürfen. Und klar, ne, natürlich war es bewusst, dass diese Mutter präsent ist und so. Aber was für eine Präsenz wurde irgendwie für mich, glaube ich, auch im Machen klar. So, ach krass, da ist wirklich jedes Mal irgendwie was sehr Bedrückendes oder was Übergriffiges. Und ich finde es aber total schön, trotzdem in jedem Leben die Möglichkeit zu bekommen, diese Beziehung sich immer mehr bewusst zu werden und einen anderen Umgang damit zu finden, weil man halt sich so viel ausprobieren kann in diesen verschiedenen Versionen und Varianten des Lebens.
Ich finde auch, also für mich war es immer so über die Staffel hin, dass es sich sehr entwickelt, dass Toni am Anfang wirklich einen großen offenen Konflikt auch mit ihrer Mutter hat. Also quasi sie ist so die Hauptschuldige an der Sauna, die wurde ja schon erwähnt. Und die ganze Wut richtet sich so gegen die Mutter. Aber ich finde, im Lauf der Staffel merkt man auch, wie viel Fürsorge und Wärme es auch gibt in der Beziehung. Und man lernt auch andere Seiten von Selma dann kennen, also wie sie selber auch zurückstecken musste. Und ich finde, die Mutter-Tochter-Beziehung macht eine große Entwicklung auch in der Staffel. Also sie fängt sehr antagonistisch an, aber es bleibt nicht dabei.
Das Schöne bei dieser Konstruktion ist ja, dass in jeder Episode Toni in ein neues Leben stürzt und sie ja nicht weiß, in welche Welt sie jetzt da gerade hineingeworfen wird. Was hat das eigentlich denn für erzählerische Möglichkeiten eröffnet?
Ja, also es war für die Komödie und auch für die Spannung, würde ich sagen, war es sehr wichtig, dass sie nicht weiß, was in den jeweiligen Leben vorher passiert ist. Ne? Das sind auch so Filme wie Hangover, haben ja auch dieses Prinzip so, oh Gott, wieso ist da ein Löwe in unserem Zimmer und so. Und das macht einfach sofort irgendwie Spaß und es gibt sofort immer was zum Rausfinden. Ne? Und das ist tatsächlich ein ganz großer erzählerischer Motor für uns gewesen. Deswegen, das stand sehr früh fest, dass wir einfach wollten, sie landet in diesen anderen Körpern. Aber sie hat eigentlich keine Ahnung. Und dadurch muss sie eigentlich auch immer hochstapeln. Also für mich war auch so ein Leitsatz für die Serie, dass sie eigentlich eine Hochstaplerin in ihrem eigenen Leben ist.
Malaya, das ist ja auch, genau, sie stürzt in das Leben und dann wissen die anderen Figuren um sie herum mehr als sie selber. Und sie muss immer erstmal dezent checken, in welcher Situation sie jetzt gerade ist. Das eröffnet wirklich auch so ein komödiantisches Element.
Absolut.
Wie hast du diese einzelnen Episoden angelegt in dieser Balance zwischen so diesem komödiantischen, aber dann ja auch irgendwie ihrer ernsthaften Suche nach dem Ich?
Ja, es ist eine wahnsinnig dankbare Figur, weil man so viel probieren kann. Eben, und die Komödie, die entsteht ja eben aus der Situation, aber man muss trotzdem die Situation total ernst nehmen. Und da hat man dann die Möglichkeit, tiefer in die Figur zu gucken. Also es ist auch wirklich auch dem Buch geschuldet, auch von, also wirklich Props an Jana.
Du bist ja ungefähr, würde ich sagen, das gleiche Alter wie die Figur von Toni, oder?
Bisschen jünger. Also ich bin ein bisschen jünger.
Wie viel Zeitgeist steckt auch in so einigen Elementen der Geschichte, in Zeiten von verstärkter Mobilität und der Unverbindlichkeit von sozialen Medien, Dating, Jetset etc.?
Wow, ja, gute Frage. Ja, ich glaube, so die Grundthemen sind halt irgendwie, wer bin ich? Ich möchte geliebt werden, ich möchte anerkannt werden, ich bin auf der Suche nach mir. Das sind so, ja, glaube ich, so die klassischen Themen, deswegen sind Klassiker auch Klassiker, die sozusagen eben auch aktuell sind. Wir haben jetzt gar nicht so viel über Social Media oder FaceTime, Zoom oder diese ganzen, ja, oder Mobilität viel erzählt. Darum geht es gar nicht so sehr.
Im Writers Room weiß ich, aber das war auch wirklich nicht die Ausgangsidee, ne? Haben wir nur irgendwann auch, als wir die Geschichte schon hatten, haben wir gesagt, das ist wie so eine Analogie zum Swipen eigentlich. Beim Tindern zum Beispiel, oh nee, swipe next, irgendwie will ich nicht. Wenn sie dann aus dem Leben rausgeht halt, wenn es mir nicht gefällt, dann weg damit, ne?
Aber also, so einfach war es ja nicht.
Aber so einfach ist es ja auch nicht, ne? Aber deswegen, ja.
Ich meine, klar, das sind natürlich auch wirklich universelle Themen, so die Suche nach Individualität und wie passe ich in die Gruppe, aber in Zeiten von Unverbindlichkeit frage ich mich, inwieweit das nochmal eine andere Nuance hat heutzutage oder eine andere Relevanz.
Ja, also für mich kommt es auch mehr aus der Figur heraus, tatsächlich als aus dem Zeitgeist, diese Idee auch mit den verschiedenen Leben oder warum ich überhaupt so viele erzählen wollte, dass ich immer dachte, die Figur hat Fluchtreflexe auch, ne? Also wenn sie vor einem großen Konflikt und Beziehungskonflikt steht oder sich selber schämt und nicht weiter weiß, dann haut sie halt einfach ab. Dann gehe ich lieber in ein ganz neues Leben, weil sie hätte ja auch immer die Option, länger zu bleiben und mit den Leuten zu reden. Hätte sie ja, ne? Aber dass sie so eine innere Rastlosigkeit hat und immer schnell weg hier, das ist, glaube ich, sehr in der Figurenpsychologie verankert und vielleicht ja teilweise zeitgeistig, aber nicht nur, glaube ich.
Malaya, ihr habt über 90 Drehtage gedreht und du bist quasi in jeder Szene zu sehen. Wie anstrengend war das?
Das ist so das Ding, ne? Also man fragt sich immer im Nachhinein, wie habe ich das eigentlich geschafft? Aber währenddessen, es war so toll, wir haben so kollektiv zusammengearbeitet. Ich habe mich jeden Tag gefreut, zur Arbeit zu gehen. Es war nicht anstrengend.
Ich meine, es gab ja dann auch noch die unterschiedlichen Drehorte, die, ich weiß gar nicht, in wie vielen verschiedenen Orten ihr gedreht habt. Jana, welche Herausforderungen gab es?
Ja, also ich glaube, die Grundherausforderung entsteht tatsächlich aus der Komplexität der Geschichte mit diesen ganzen verschiedenen Leben, ne? Das, weil es so viele Leben sind, hatten wir auch zum Beispiel so viele Backstories von den Figuren und die Schauspieler mussten sich halt nicht nur auf eine, sondern irgendwie so auf eine Rolle mit 12 Unterrollen vorbereiten, ne, weil die sich auch immer ändern. Also das war eine Herausforderung, aber dann bei den Orten eben auch. Wir hatten 3 verschiedene Drehstandorte in Thailand, Berlin und dann das meiste haben wir in Krakau gedreht. Und das heißt, es gab auch diese Reisen und diese vielen Umzüge und diese Klimawechsel und ne, das gab es natürlich alles auch. Und ich glaube deswegen, dass das Tolle an dem Projekt ist die Vielfalt, würde ich sagen. Aber das war auch in allen Bereichen die größte Herausforderung. Genau, diese ganzen Motive auch einzurichten, auszustatten.
Die Hitze in Thailand.
Ja.
Wir haben ja Bogota.
Das war schon Rock'n'Roll.
Ja, wir haben ja Bogota in Thailand gedreht und Bogota. Und wir haben uns halt für ein kälteres Klima entschieden. Und dann hatte man halt so Wollsachen an bei so 30 Grad, weil ja, Alpaka-Wolle und so. Das tut
mir bis heute ein bisschen leid, weil ich war immer die gesagt hat, aus Authentizitätsgründen, in Bogota ist es aber viel kühler als hier und deswegen mussten alle so Strickjäckchen anziehen.
Ja, und es war auch das schwangere Leben.
Bei 35 Grad.
Also wirklich, dann hatte ich halt auch so einen Fake-Schwangerschaftsbauch, der auch super warm ist, weil es wie so ein Gurt, so ein Nierengurt ist eigentlich und dann irgendwie so super lange Haare, die auch wie so ein Fell über mir so hingen. Ja, und dann wird halt Cut gerufen und alle ziehen sich schnell aus, weil es ist einfach viel zu heiß.
Ich meine, über das Kostüm könnten wir auch noch sprechen, über Make-up, Hairdress, weil in jeder Folge hast du eine andere Frisur, andere Klamotten. Das war wahrscheinlich auch ein sehr elaboriertes Konstruieren dieser verschiedenen Personen.
Das hat tatsächlich den Drehplan logistisch auch sehr bestimmt, ne? Immer zu wissen, was können wir an welchem Tag machen oder wie viele Tonis, wie lange dauert der Make-up-Wechsel, weil wir konnten ja auch nichts ohne Malaya drehen, weil die ganze Geschichte sich immer um Toni dreht. Also wie gesagt, keine einzige Szene ohne sie. Also ja, Make-up war eigentlich so ein Key-Faktor in der ganzen Logistik. Und weißt du noch, wie viele Make-up-Stunden du hast?
Ja, am Ende haben die das irgendwie ausgerechnet beim Abschlussfest. Das war irgendwie eine absurde Zahl. Und ich dachte, wow, ich habe wirklich hunderte von Stunden in Maskenstuhl verbracht. Absurd. Ja, aber genau, weil die Looks so anders sind, das hilft sofort, irgendwie in eine Szene reinzukommen.
Und jetzt ist das ganze Projekt fertig und wir sind, also wir, die Zuschauenden, sind jetzt in der luxuriösen Situation. Wir können es einfach ganz entspannt auf dem Sofa gucken. Parallel Me, das ist die neue Serie, die jetzt bei Paramount Plus läuft. Ich habe darüber gesprochen mit der Showrunnerin, Head-Autorin Jana Burbach und der Hauptdarstellerin Malaya Stern-Takeda. Vielen Dank für euren Besuch.
Danke, schön, Dankeschön, dass wir hier sein durften.
Am Donnerstag kommt ein Thriller ins Kino, der auf wahren Begebenheiten beruht. Der Film Last Breath erzählt von einem Tauchunglück in der Nordsee, bei dem es zwei Berufstauchern 2012 in letzter Sekunde gelang, ihren Kollegen aus 100 Metern unter dem Meeresspiegel zu retten. Regisseur Alex Parkinson hat über den Vorfall bereits einen preisgekrönten Dokumentarfilm gedreht. Nun legt er einen Spielfilm dazu vor und fährt schauspielerisch dabei groß auf. Der mehrfach Oscar-nominierte Schauspieler Woody Harrelson ist dabei. Ein Schauspieler, der jeden Film besser macht. Ich glaube, da würden mir auch Patrick Heidmann zustimmen, mein Kollege, der jetzt im Studio ist, oder?
Da stimme ich absolut zu.
Wir kommen dazu noch. Du konntest auch mit Woody Harrelson sprechen. Bevor wir aber dazu kommen, noch ein paar Worte über Last Breath. Wie erzählt denn der Film von dem Tauchunglück, das ich eben skizziert habe?
Ja, vielleicht erstmal noch ganz kurz zum Plot. Also wie gesagt, drei Berufstaucher, unter ihnen Woody Harrelson, sind vor der Küste Schottlands unterwegs, um von einer Tauchglocke aus eine Pipeline zu reparieren. Eigentlich ein Routinejob, doch dann kommt ein Sturm auf und bei einem der Männer reißt die Versorgungsleine. Und was dann beginnt, ist dramaturgisch so ein ganz klassischer Wettlauf gegen die Zeit. Denn der Notsauerstoff im Anzug dieses Mannes reicht nur für 10 Minuten und es ist also Eile geboten. Und das ist spannend erzählt, ist nun mal auch ein Thriller, aber auch recht erwartbar, so ganz solide, eigentlich altmodisch, denn es geht auch gar nicht groß um Special Effects oder so, sondern wirklich einfach nur die tickende Uhr.
Und Woody Harrelson spielt mit, er ist berühmt, aber in Last Breath ist die Rolle vergleichsweise klein. Warum nimmt er solche Rollen an und erklär vielleicht auch nochmal, welche er da spielt?
Ja, er spielt von den drei Männern denjenigen, der in der Tauchglocke bleibt und er hat tatsächlich relativ wenig zu tun. Ich war ein bisschen erstaunt, man sieht ihn nämlich eben nicht tauchen, das machen seine Kollegen Simu Liu und Finn Cole. Deswegen habe ich ihn gefragt, was hat sie gereizt an dieser Sache, und er hat erzählt, es ist vor allem die wahre Geschichte, die ihn gepackt hat.
I would have done any part, anything, just to be a part of it, you know?
Ich hätte alles dafür getan, bei diesem Film mitzumachen. Ich spiele gerne Nebenrollen und habe nie das Bedürfnis, Hauptdarsteller zu sein. Schon mein erster großer Job in einer Fernsehserie war eine Nebenrolle. Haupt- oder Nebenrolle, das interessiert mich nicht. Was mich anzieht, ist das Herz einer Geschichte. Und diese Geschichte hier hatte ein großes Herz.
I just get drawn by the heart of the piece, generally, and this has a real big beating heart.
Real big beating heart, das sagt Woody Harrelson. Patrick Harrelson hat im Laufe seiner 40-jährigen Karriere Hauptrollen gespielt, aber auch eben auch Nebenrollen. Ist weder waschechter Leading Man noch irgendwie ein reiner Charakterdarsteller. Welchen Status hat Harrelson in Hollywood eigentlich?
Ja, das ist wirklich ganz spannend, denn diese besagte Serie, die er gerade erwähnt hat, Cheers, die war ja ein Riesenhit. Da hat er mehrere Staffeln mitgespielt und deswegen ist er eigentlich schon immer ein Star. Und trotzdem, und auch nach 3 Oscar-Nominierungen, spielt er scheinbar sehr gerne und sehr oft die zweite Geige. Ich mag das, weil er dabei auch so eine spannende Balance hält, immer zwischen großen Rollen und kleinen Rollen, aber auch eben großen Filmen und kleinen Filmen. Die Bandbreite reicht ja wirklich von Filmen wie Weiße Jungs bringen's nicht oder Natural Born Killers in den 90er Jahren. Da stand er wirklich im Fokus, bis hin zu Blockbustern wie die Tribute von Panem oder Planet der Affen. Dann hat er bei True Detective mitgespielt, aber es ging eigentlich mehr um Matthew McConaughey. Letztes Jahr war er in der charmanten Komödie To the Moon zu sehen. Oder bei Ruben Östl und dem Cannes-Gewinner, da spielte er dann so einen versoffenen marxistischen Kapitän. Ganz anderes Kino. Und irgendwie, er ist wirklich der Mann für alles und für alle.
Ja, und in der New York Times, da hat Harrelson auch vor ein paar Jahren gesagt, er sei jetzt an einem Punkt angekommen, an dem er alles meistern könnte. Also was stellt für ihn in der Arbeit überhaupt noch eine Herausforderung dar?
Ja, das habe ich ihn exakt so gefragt und die erste Antwort war dann erstmal ein Scherz, weil er meinte, er könne ja Oprah Winfrey spielen beim nächsten Mal, aber er hat mir dann doch auch noch eine ernsthafte Antwort gegeben.
The hardest thing about film acting is when they say action. You don't know what your body just physiologically, you know, what your reaction's gonna be until they say action.
Das Schwierigste beim Spielen vor der Kamera ist der Moment, wo jemand Action sagt. Ich weiß nicht, wie dann mein Körper reagiert. Marlon Brando hat mal gesagt, nur weil jemand Action sagt, heißt das nicht, dass ich jetzt etwas tun muss. Das gefällt mir. Es heißt eben, dass meine Herzfrequenz nicht nach oben gehen muss oder dass ich plötzlich Grimassen schneiden muss. Die Entspannung ist die Herausforderung. Wenn man körperlich aktiv sein muss in einer Szene, dann geht es eben um dynamische Entspannung. Aber genau das ist in der Schauspielerei der Schlüssel.
Das sagt also Woody Harrelson. Wir haben ja eingangs schon beide festgestellt, Harrelson macht jeden Film besser. Wie genau gelingt ihm das? Was macht ihn aus deiner Sicht eigentlich so besonders?
Ja, ich finde schon, dass dieses Entspannte, von dem er gerade sprach, dieses Lässige, hat damit viel zu tun. Und nicht umsonst ist Harrelson ja auch bekanntermaßen ein großer Fan des Kiffens vor und auf der Leinwand und hat in Los Angeles sogar seinen eigenen Weed-Shop, den er betreibt. Aber was ich vielleicht noch spezieller an ihm finde und besonders gerne mag, ist, dass er eben gerade kein Schauspieler ist, der so ein Chamäleon ist. Er verschwindet nie komplett hinter seinen Rollen, sondern man sieht immer auch ein bisschen ihn selbst. Und das mag ich, denn das bedeutet in seinem Fall, dass eigentlich jede seiner Figuren hat so eine gewisse Kauzigkeit, was Verschmitztes und eine gute Portion Unangepasstheit. Und das ist, finde ich, was jeder Film eigentlich ganz gut vertragen kann.
Patrick Heidmann über einen sehr besonderen Schauspieler, Woody Harrelson. Und der neue Film, in dem er jetzt zu sehen ist, der heißt Last Breath und ist ab Donnerstag im Kino. Bei der Berlinale hatte im Februar Kein Tier so wild Premiere, der neue Film von Burhan Kobani. Eine Adaption von keinem geringeren Werk als Shakespeares Tragödie Richard III. Versetzt in die Berliner Unterwelt der Clans. Zwei arabische Großfamilien, York und Lancaster, tragen einen Krieg in den Straßen Berlins aus. Rashida, jüngste Tochter und Anwältin des Hauses York, beendet den Bandenkonflikt. Mit einem Anschlag auf die Köpfe Yorks. Nun will sie die Macht und muss dabei auch in der eigenen Familie intrigieren.
Wer herrscht heimlich?
Ich herrsche gerade so viel wie du.
Bist schön, oder?
Schau sie nur an!
Das ist die Handschrift deiner Schlechterei. Der Truppenwunden öffnen ihre Mäuler, bluten neu, wenn du Scheitan dich näherst.
Ein Ausschnitt aus Kein Tier so wild, der am Donnerstag bei uns ins Kino kommt. Burhan Kobanis letzter Film war Berlin Alexanderplatz, eine freie Verfilmung von Alfred Döblins gleichnamigen Roman mit einem afrikanischen Immigranten als Hauptfigur. Nun also Shakespeares Richard III. Als ich Burhan Kobani bei der Berlinale gesprochen habe, da wollte ich von ihm wissen, was er an der Auseinandersetzung mit literarischen Vorlagen für seine eigene Kunst eigentlich so schätzt.
Also man hat die Möglichkeit, sich an einem Text, der schon da ist und der irgendwo auch eingebettet ist in irgendwie unser Kulturverständnis und in unsere kollektive Erinnerung, daran kann man sich so abarbeiten und das dann irgendwie neu deuten. Man kann das neu aufladen, überschreiben und das ist total spannend. Aber ich habe jetzt nicht vor, also oh mein Gott, ich bin glaube ich ein bisschen aufgeregt, bis zum Ende meines Lebens irgendwelche Bücher zu adaptieren, bis ich dann irgendwie beim Berliner Telefonbuch gelandet bin, sondern ich möchte auch mal wieder selbst was schreiben.
Was hat Sie denn an Richard III. Zum einen fasziniert, aber zum anderen auch so fasziniert, dass Sie beschlossen haben, es in die Welt der Berliner Clans zu übertragen?
Also ich glaube von all den Figuren, die es bei Shakespeare gibt, finde ich, Richard hat den ultimativen Außenseiter. Das ist ein Mann, der hat eine körperliche Beeinträchtigung, er hat einen Buckel, er wird in dem Stück auch als hässlich beschrieben. Er ist der drittgeborene Sohn, er hat überhaupt keine Chance, irgendwo in seiner Familie oder in seiner Gesellschaft in der Mitte zu landen, außer er kämpft sich das frei. Und er hat gleichzeitig ein ganz großes Charisma, er ist lustig, er ist grausam, er ist wütend, er ist verletzt. Und als jemand, der in Deutschland als Kind mit Migrationshintergrund aufgewachsen ist, da fühlt man schon eine Verbindung. Also ich kann mich irgendwie mit ihm relaten und sowohl im Guten wie im Schlechten. Also ich verstehe auch seine Wut und ich verstehe auch, dass man verletzt ist. Und das war natürlich auch einer der Gründe, warum ich ihn jetzt in der Form von einer Frau, Rashida, nicht Richard, die drittgeborene Tochter, in einem dieser hohen Häuser, nennen wir es, Clans, geboren worden ist, eben auch sagt, ich will als Frau, will ich mehr, ich will nicht nur hinterm Vorhang existieren, sondern ich will auf der Bühne den Spotlight und ich will die Königin sein. Und das fand ich total spannend.
Sie intrigiert, sie ist darin auch relativ erfolgreich, aber überschätzt sie dann doch den Faktor, dass sie eine Frau ist in dem Machtgefüge?
Ich glaube nicht, dass sie es überschätzt, weil sie gewinnt ja. Nur heißt in ihrem Fall gewinnen nicht zwangsläufig, dass sie glücklich wird oder dass sie das bekommt, was sie haben will. Ich glaube, dass sie am Anfang gar nicht weiß, was sie haben will. Und ich denke, dass sie am Anfang glaubt, dass sie Macht braucht. Macht will, also nicht nur Macht über ihr eigenes Leben, sondern auch Macht über das Leben der anderen. Und in unserem Stück geht es schon ganz, ganz stark darüber, wie Macht uns verzerren kann und dass absolute Macht einfach nur in Tyrannei endet und Tyrannei in unglaublichen Grausamkeiten. Und wenn sie damit meinen, dass sie es nicht ganz schafft, also weil sie in ihrer Machtfülle nicht glücklich wird, dann ja, dann hat sie es falsch verstanden. Aber am Ende kann sie loslassen. Und ich glaube, was sie am Ende sagt, das ist, Verzeihung an die Zuhörerinnen, die das noch anschauen wollen, am Ende sagt sie halt, ich bin kein Tier. Ich bin kein Tier. Ich bin nicht euer Gegenteil. Ich bin allein. Und ich glaube, da trifft sie mich ganz, ganz stark. Da trifft sie mein Verständnis von Richard, aber eben auch jetzt aktuelle politische Situation und auch hier eben eine Geschichte eingebettet in der arabischen Gesellschaft, gerade in einer Zeit, wo wir dazu tendieren, Minderheiten oder Menschen eben auch mit arabischem Ursprung zu dehumanisieren, finde ich den Satz, ich bin kein Tier, also ich bin ein Mensch und ich habe auch bestimmte Rechte, ganz, ganz wichtig.
Und trotzdem verzichten Sie ja auf eine Psychologisierung. Also wir erfahren eigentlich gar nicht so richtig, was Sie antreibt. Also geht es dann für Sie auch doch um dieses System der Gewalt auf der Leinwand sozusagen?
Also Shakespeare gibt uns als Vorlage natürlich auch ein sehr gewalttätiges Stück. Also das Stück wurde geschrieben in der Kriegsgesellschaft und das ist einfach in der DNA des Stückes drin. Wir erleben am Anfang des Films, wie sie in ihrer arabischen Heimat Theater spielt. Und dann gibt es einen Bombenangriff und ihr Dorf, ihre Heimat wird in die Luft gesprengt. Und das ist so einer ihrer Grundverletzungen im Leben und das bringt sie eben mit. Und ich glaube, daran arbeitet sie sich auch ab und sie erfährt auch andere Verletzungen innerhalb ihrer Familie, dass ihre Mutter sie nicht so richtig gern hat, dass ihre Brüder sie nicht nur unterdrücken, sondern sie auch noch verheiraten wollen, also sie als Objekt benutzen wollen. Und ihr wird so viel Gewalt angetan und dass sie... Und ich sage nicht, dass das die einzige Lösung ist, mit Gewalt umzugehen, aber dass sie in unserem Film dann diese Gewalt und ihr Trauma weitergibt an andere Figuren, finde ich nicht ganz unverständlich. Aber ich finde, Film darf auch so ein Ort sein, in dem man bestimmte Dinge ausleben kann, in einem sicheren Ort, um dann, wenn wir den Kinosaal verlassen, das nicht machen zu müssen. Und für mich war es halt wichtig, diese ganze Wut, die Rashida in sich hat, das ist ja auch meine Wut. Gerade jetzt so finde ich es total legitim, in dem Film irgendwie auch mal so aufzuschreien, weil es eines der ersten Worte, das meine Hauptfigur in dem Film sagt, ist Freiheit. Und sie sagt es nicht, sie flüstert es nicht, sie schreit es raus.
Das sagt der Regisseur Burhan Kobani. Sein Film »Kein Tier so wild« kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Am Dienstag beginnt das 31. jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg. Mittlerweile eines der größten jüdischen Filmfestivals Europas und auch ein Seismograf dafür, wie sich jüdisches Leben rund um die Welt darstellt. Wie sich die politisch angespannte Situation gerade im Nahen Osten nach dem 7. Oktober 2023 und dem Gazakrieg in Filmen niederschlägt und welche Themen Filmschaffende sonst noch beschäftigen, damit hat sich wiederum Christian Berndt beschäftigt.
Good Shabbos.
Good Shabbos.
Oh my God.
Frisch verheiratet erscheinen David und Mac zum Shabbat-Dinner bei Davids Familie. Erstmals sollen an diesem Abend die Eltern der beiden aufeinandertreffen. Das junge Paar ist nervös, denn Mac kommt aus einer ländlich-katholischen, David aus einer jüdischen Familie aus New York. Der US-Film Bad Shabbos beginnt mit viel Wortwitz. Schnell gibt es sehr lustige interreligiöse Missverständnisse. Doch dann wird aus Spaß tödlicher Ernst.
Is he dead?
It's such a good question.
Plötzlich ist eine Leiche da und die muss schnell beseitigt werden. Bad Shabbos ist eine rabenschwarze Komödie mit Anleihen bei Hitchcock und sie eröffnet das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg.
Der Blick in die Politik und in die gesellschaftspolitische Gegenwart ist ja irgendwie sehr düster und sehr dunkel. Und da war eigentlich die Entscheidung, mit einer Komödie zu eröffnen, eher eine zu sagen, wir machen unserem Publikum auch ein Geschenk. Man wird bei uns den Kinosaal verlassen nach der Eröffnung und wird gelacht haben und hoffentlich ein warmes Gefühl haben.
Aber, so die Programmdirektorin des jüdischen Filmfestivals Lea Wohl von Haselberg, Bad Shabbos ist auch die sehr präzise Milieuschilderung einer jüdisch-religiösen Welt. Den Eröffnungsfilm haben die Festivalmacher programmatisch ausgewählt.
Also wir wollen uns nicht festlegen lassen, sondern wollen ja die Vielfalt zeigen und wollen zeigen, dass jüdisches Kino mehr ist als ernst oder historisch oder Shoah oder Antisemitismus. Wir haben im Spielfilmwettbewerb einen Neo-Western, wir haben passend dazu auch eine Dokumentation über Juden im Wilden Westen, aber wir haben auch eben ein paar Schwerpunkte, die wir setzen.
Wie immer hat auch das Thema Israel einen festen Platz auf dem Festival. Es gibt Gesprächsreihen und Filme zum 7. Oktober und den Folgen. Im Spielfilm Of Dogs and Men kehrt eine 16-Jährige in den zerstörten Kibbutz zurück, in dem sie den Angriff der Hamas am 7. Oktober versteckt überlebt hatte. Jetzt sucht sie ihren Hund. Der vielschichtig erzählte Film thematisiert auch das Leid der Palästinenser, wenn in einer berührenden Animationsszene ein Junge in Gaza den Hund findet, ihn mit in die zerstörte Wohnung nimmt, während um ihn herum ununterbrochen Bomben fallen. Sehr deutliche Kritik an der israelischen Kriegsführung findet sich auch in dem Dokumentarfilm Holding Liat, in dem sich der Vater einer von der Hamas entführten Frau sehr deutlich öffentlich gegen die Regierung Netanyahu und die Zerstörung Gazas stellt. Das Festival versucht, der politischen Polarisierung im Israel-Palästina-Konflikt entgegenzuwirken, so Haselberg.
Wenn man eben von so einer Lagerbildung ausgeht, dann denkt man, die pro-palästinensische Fraktion und die pro-israelische Fraktion, das ist natürlich alles viel komplizierter, das ist in Israel viel komplizierter, das ist in Deutschland viel komplizierter. Und entsprechend versuchen wir natürlich auch nicht irgendwie eine Seite einzunehmen, sondern wir versuchen, Diskursräume aufzumachen.
In einer Gesprächsreihe geht es darum, wie israelisch-arabische bzw. jüdisch-palästinensische Zusammenarbeit im Filmbereich aussehen kann. Auch arabisches Filmschaffen ist auf dem Festival zu sehen. Mit Aid läuft der erste israelische Film eines beduinischen Regisseurs auf dem Festival.
It's about a young Bedouin that he decide to write a play about his life.
So Regisseur Youssef Aboubderem. Aid möchte dafür nach Paris, aber er lebt in einer traditionellen Beduinengesellschaft. Seine Eltern verheiraten ihn mit einer Frau, die er nicht kennt. Aid willigt widerwillig ein, verfolgt jedoch heimlich weiter seinen Traum und flieht nach Paris. Schließlich aber kehrt er zurück. Man ist kein Kämpfer, wenn man flieht, um seine Träume zu verwirklichen, so aber um Derem, sondern wenn man bleibt und versucht, sie innerhalb seiner Gesellschaft zu verfolgen und die Gemeinschaft damit zu verändern. Der Film beruht auf der wahren Geschichte eines Freundes, der mit Aboubderem auch zusammen das Drehbuch verfasst hat, und der berührt ein Tabu. Sein Freund wurde als Kind vergewaltigt. Auffallend ist, dass in den Filmen die Konflikte zwischen Tradition und Moderne in ausgleichender Weise behandelt werden. In Pink Lady entdeckt die in streng orthodoxer Gemeinde lebende Bati, dass ihr Ehemann heimlich Affären mit anderen Männern hat. Obwohl Bati erkennen muss, dass ihr Mann sie nicht begehrt, wollen die beiden zunächst zusammenbleiben. Ihnen erscheint eine Scheidung aus religiösen Gründen unmöglich und sie hängen auch aneinander. Die Filme auf dem Festival zeigen eine riesige Bandbreite jüdischen Lebens in der Welt. Dass im diesjährigen Programm der Gaza-Krieg nur indirekt aus israelischer Perspektive gezeigt wird und der internationale Rechtsruck gar nicht thematisiert ist, hat wohl mit der noch fehlenden zeitlichen Distanz zu tun, so Haselberg. Aber das wird sich in den nächsten Jahren ändern.
Da muss jüdische Diaspora sich neu finden, da werden neue Selbstverständigungsprozesse stattfinden. Und in diesen Selbstverständigungsprozessen, da bin ich mir ganz sicher, wird Film als Medium eine Rolle spielen. Da können wir neugierig sein, was da passiert.
Das sagt die Programmdirektorin des Jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg, Lea Wohl von Haselberg. Das Festival beginnt am kommenden Dienstag und läuft bis zum 11. Mai. Der US-amerikanische Sänger Huron John mit einem Song über das Verliebtsein und der Hoffnung, dass das Gegenüber die Gefühle erwidert. Zu hören im Deutschlandfunk Kultur. 40 Jahre ist es her, da hatte Shoah Premiere in Paris. Das 9,5-stündige Riesenwerk von Claude Lanzmann über die Vernichtung der europäischen Juden. Ein Meilenstein in der Auseinandersetzung mit dem Holocaust, der noch immer viele beschäftigt. Auch bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen gab es jetzt ein Programm zu Shoah. Ein Workshop, der sich mit den Outtakes aus Shoah befasst, also den Szenen, die letztlich keinen Eingang in den Film fanden. Unser Kritiker Matthias Dell war die ganze Woche in Oberhausen, auch bei dem Workshop, ist noch immer in Oberhausen. Matthias, 12 Jahre hat Lonsmann an Shoah gearbeitet, ehe der Film schließlich am 30. April 1985 herauskam. Lonsmann selber ist dann ja vor 7 Jahren gestorben, aber die Beschäftigung mit seinem Film hört nicht auf. Wo hat denn der Workshop in Oberhausen angesetzt?
Bei eben den Outtakes aus dem Film, also genau den Szenen, die es nicht in die 9,5-Stunden-Fassung geschafft haben. Diese Szenen, insgesamt rund 220 Stunden Material, sind ja seit 10 Jahren online zugänglich auf der Website des US Holocaust Memorial Museums. Gerade werden die reinen Audio-Interviews auch nochmal gut 220 Stunden lang zur Veröffentlichung vorbereitet. Die sollen dann 2027 zugänglich sein, wie mir der Literaturwissenschaftler Christoph Hesse gesagt hat, der diesen Workshop in Oberhausen geleitet hat und der selbst in einem Projekt das Shoah-Material beforscht. Und außerdem ist da noch ein Textarchiv zu erschließen, das aktuell noch bei Lonsmanns Witwe liegt. Es gibt also noch sehr viel zu tun. Und auf der diesjährigen Berlinale, wer sich erinnert, konnte man ja ein erstes filmisches Ergebnis dieser Befassung mit den Outtakes sehen. Je n'avais que le néant, also ungefähr ich hatte nichts als das Nichts von Guillaume Ribaud. Das war mir als Film noch sehr stark lonsmannisiert, wenn man das so sagen kann. Also keine nüchterne Werkstattarbeit, sondern eher eine Dokumentation im Stil von Shoah.
Okay, also was wir verstehen, es gibt schon unglaublich viel Material, das man jetzt noch versucht zu bändigen. Gibt es denn jetzt in Oberhausen was Neues zu erfahren über Lonsmanns Arbeit an Shoah?
Also ein Akzent, den Christoph Hesse da gesetzt hat, ist, dass doch in Shoah auffällig mehr Männer als Frauen Auskunft geben über den Holocaust. Und das hat mir Christoph Hesse so erklärt.
Historisch-sachliche Erklärung ist sicherlich, dass unter den Personen, die Lonsmann sucht, also diejenigen, die dem Vernichtungsprozess so nah waren, wie es irgend ging, in der Regel Männer waren, also die Leute der sogenannten Sonderkommandos, die sogenannten Arbeitsjuden. Aber natürlich mögen andere Gründe eine Rolle spielen, wie das Lonsmann mit männlichen Zeugen, zu denen hat er ein anderes Verhältnis aufgebaut. Es gab sowas wie ein Buddy-Verhältnis, könnte man fast sagen. Und das ist bei weiblichen Zeugen so nicht der Fall.
Das klingt natürlich etwas spekulativ, passt allerdings schon zum Bild Lonsmanns, der ja etwa die Cutterin Siva Postek auch verschattet hat, wenn man das so sagen kann, die mit ihm diese ganze Mammutarbeit gemacht hat, die hunderten Stunden von Material in eine 9,5-stündige Form zu bringen. Über Siva Postek gab es 2018 einen eigenen Dokumentarfilm von Catherine Hébert, der ihren Anteil an diesem Riesenprojekt gewürdigt hat. Und da wurde dann auch erwähnt, dass sie zum Beispiel gar nicht zur Premiere vor 40 Jahren in Paris eingeladen war.
Wir haben ja eben schon den Literaturwissenschaftler Christoph Hesse gehört, der diesen Workshop in Oberhausen geleitet hat. Wie ist er denn jetzt mit dem Material umgegangen?
Also eine Fachveranstaltung war das jetzt nicht in dem Sinne, dass man da auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist, auch gerade was das Verhältnis der Outtakes zum Film angeht. Hesse wollte das bewusst breiter adressieren, um halt einem Publikum, das vielleicht gar nichts weiß, so eine Möglichkeit zu geben, da reinzukommen und hat dann in beiden Programmen sich jeweils für Outtakes zu bestimmten Personen entschieden. Am ersten Tag waren das Aufnahmen, die Lonsmann gedreht hat mit der 2022 fast 100-jährig verstorbenen Schriftstellerin Inge Deutschkron. Die ist in Shoah auch ganz kurz zu sehen, hatte den Holocaust in Berlin versteckt überlebt und hat jetzt in diesen weiteren Szenen, etwa aufgenommen in dem berühmten Café Kranzler am Kurfürstendamm, darüber erzählt, wie das funktioniert hat, in Berlin versteckt zu überleben, wie es da immerhin in den Anfangszeiten noch freundliche Kneipen gab, wo Juden hingehen konnten, in den Hinterzimmern sitzen konnten, um nicht den ganzen Tag irgendwo im Versteck zu sein. Und am zweiten Tag im Workshop-Programm ging es dann um einen Täter. Lonsmann hat ja versucht, neben den Überlebenden auch mit den Tätern zu sprechen, hat die angeschrieben, die haben da nicht reagiert und hat sich dann eine Identität zugelegt als vermeintlicher Historiker Dr. Sorel und ist mit versteckter Kamera dahin gegangen und hat eben die Nazis versucht zu befragen.
Interessant. Und was kann man sich jetzt unter diesem Workshop-Format vorstellen?
Dass eben Hesse so versucht hat, praktisch diese Geschichten der Ausschnitte auch dann zu kontextualisieren und ein Gespräch anzufangen. Und das hat eben am zweiten Tag sehr gut funktioniert, sag ich mal, als es um eben diese Täter-Outtakes ging. Das war der Einsatzgruppenleiter Heinz Schubert, den eben Lonsmann auch mit versteckter Kamera und als Dr. Sorel besucht hatte. Und bei dem vor allem Frau Schubert sehr genau darauf aufpasste, dass ihr Mann seine Geschichte oder vielmehr seine Ausrede so genau erzählt, wie das erzählt werden muss, dass man eben nichts gewusst hat und nichts gemacht hat und an allem der SS-Mann Otto Ohlendorf schuld ist. Obwohl Schubert selbst eine Einsatzgruppe leitete, die 800 Juden auf der Krim durch Erschießung umbrachte, bevor die Nazis dann anfingen, mit der industriellen Vernichtung durch Gas noch in ihrem Sinne effizienter zu morden. Und das klingt dann in diesen Outtakes dieser versteckten Kameraaufnahme etwa so.
Ist das im Einklang mit den von mir gegebenen Befehlen?
Moment, von dir oder von Ohlendorf gegebenen?
Von Ohlendorf
gegebenen?
Ja,
von Ohlendorf gegebenen. Ja, Vorsicht.
Ist das im Einklang mit dem von Ohlendorf gegeben?
Natürlich,
gegeben?
Aber das
du
ist...
Du hast keine Befehle gegeben.
Aber das ist...
Ich bin ja hier auch nicht vor einem Gericht.
Also, nein.
Ja, aber weißt du, es kann ja auch eine Gedächtnisniederschrift geben.
Ja, ist schon klar.
Ja, also ja. Bitte vorsichtig.
Also gerade dieses Kapitel ist sehr spannend, weil dann die Schuberts irgendwann auch skeptisch werden. Der Sohn entdeckt den VW-Bus vor dem Haus, wo Bild und Ton hinübertragen werden und Lanzmann und seine Übersetzerin Corinna Kuhlmaß müssen fliehen. Das hat Hesse dann erklärt und kontextualisiert und darüber ist dann eben ein doch sehr lebendiges Gespräch mit dem Publikum entstanden. Da saßen auch jüngere Leute, die praktisch zum ersten Mal davon hörten und doch tief beeindruckt waren. Also es war spürbar, dass eben dieses niedrigschwellige Format der Vermittlung für diesen Ort eigentlich ziemlich passend war.
Vielen Dank, Matthias Dell in Oberhausen. Das Workshop-Programm zu den Outtakes von Shoah soll bei den Kurzfilmtagen im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.